Hey, ihr hört den Podcast vom Magazin Der Hamburger. Hamburgs Coffee Table Magazin im herausragenden Format, immer mit allerbesten Fotos und Geschichten aus und über diese Stadt. Die Extraportion Hamburg-Liebe im Großformat zum Lesen und Hören. Mehr erfahrt ihr unter www.derhamburger.info. Und jetzt geht's los.
Nur ein Bild, es ist auch total egal, wie groß das wäre, in dieser Kunsthalle hängen würde. Das wäre, ich würde mich auf den Boden werfen, Arme und Beine nach oben strecken und einfach sagen, oh mein Gott, ich hänge in der Kunsthalle. Es wäre einfach so wie ein Ritterschlag. Also das wäre das Größte für mich. So.
Moin, moin, Hamburg!
Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch, der 15. März 2023 und ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Hamburger. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Autorin beim Hamburger. Schön, dass ihr dabei seid. Unseren Gast heute habt ihr gerade eben schon kurz gehört. Juliane Golbs, Malerin mit Faible für Gold und Liebling der Hamburger Promi-Szene. Aber bevor ich sie euch weiter vorstelle, möchte ich an dieser Stelle einen Tipp loswerden. Für den Hamburger kuratiere ich unter anderem die Shortlist, die Kultur- und Veranstaltungstermine. Letzte Woche habe ich einen Film entdeckt, den ich wirklich empfehlen kann. Vor allem dann, wenn ihr Naturdokus mögt. Die Eiche, mein Zuhause heißt er. Im Rahmen der 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin feierte er Weltpremiere und seit Donnerstag, dem 9. März, läuft er in den Kinos auch hier in Hamburg. Regie geführt haben Michel Sidoux und Laurent Charbonnier. Den kennt ihr vielleicht durch seine Filme Nomaden der Lüfte oder Unsere Ozeane. Die Eiche fungiert in diesem Film als eine Art Mietshaus und ihre Bewohner sind ein flinkes Eichhörnchen, die farbigen Rüsselkäfer in wirklich spektakulären Nahaufnahmen, die Eichelhäher, die Mäuse und die rastlosen Ameisen zum Beispiel. Die Eichelhäher will man wirklich nicht zum Nachbar haben, die sind ziemlich laut. Das Ganze wird ohne Kommentar aus dem Off gezeigt, dafür aber von atmosphärischer Musik untermalt. Man kann so herrlich eintauchen in die großartigen Bilder. Ich fand den Film wirklich schön und irgendwie auch erholsam. Leider haben Filme wie diese im Kino nur eine kurze Spielzeit. Ich sah, dass er unter anderem im Schanzenkino oder im Abaton läuft. Wenn ihr Naturdokus mögt und diesen Film auf der großen Leinwand sehen möchtet, solltet ihr also lieber fix handeln. Und jetzt zu unserem Gast. Juliane Golbs ist die Frau, die das Leben schön malen kann, und zwar für sich selbst und für andere. Sie arbeitet mit kräftigen Farben und sehr gerne greift sie dabei zur Farbe Gold. Golbs und Gold, das gehört irgendwie zusammen. Denn Juliane selbst ist ein ziemlich strahlender Charakter, weil sie so ungefiltert ist, wahnsinnig positiv, gut gelaunt und sich freuen kann über Menschen, Dinge, Erlebnisse. Derzeit freut sie sich besonders auf ihre Tochter. Zum Zeitpunkt dieser Podcastaufnahme im Februar war sie hochschwanger und das verändert auch ihre Kunst. Juliane Golbs ist aufgewachsen in Schwerin. Ihr Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste führte sie nach Hamburg. Die Stadt sollte ihr Glück bringen. Ihre Bekanntheit als Malerin wuchs. Sie begann erste Bilder zu verkaufen, organisierte Ausstellungen und vermarktete sich über Social Media selbst. In der Promi-Welt fand sie Gleichgesinnte und Freunde, Menschen, die für eine Sache leben und brennen, sagt sie. Für unser Gespräch habe ich Juliane in ihrem Atelier besucht. Das liegt im ersten Stock ihres Zuhauses, am Ende einer mit Handtaschen gesäumten Treppe. Hier bemalt sie nicht nur Leinwände, sondern auch Holzkisten oder Hüte. Falsch, einen Hut. Gefunden hat sie diesen in einem kleinen Laden in Deauville in Frankreich. Es ist ein handgefertigter Sonnenhut aus Stroh mit breiter Krempe. Juliane und die Hutmacherin verstanden sich sofort und machten einen Deal. Juliane bemalt den Hut und sollte es beiden gefallen, könnte daraus eine Zusammenarbeit werden. Gesagt, getan. Der Hut ist mit buntem Blütenmuster übersät, als wäre seine Trägerin durch ein Blütenmeer gewandelt. Nur Gold, das fehlt, das fällt auf.
Ich habe mich dagegen entschieden, so viel Gold darauf zu packen, weil wenn die Sonne darauf scheint, da ist nur Goldcreme drauf, ganz leicht, dann funkelt diese Goldcreme zurück. Und ich wollte nicht, dass das Gold den Hut so überstrahlt, weil der Hut ja schon an sich so strahlt mit diesem hell Pastell-Rosa-Ton und fand das so magisch schon an sich und wollte ihn nicht überladen.
So, also, und er hat gar nicht diesen Kontrast gebraucht. Er strahlt auch so für mich. Und dann, ja, habe ich gesagt, machen wir so. Zu meiner Tochter und mir.
Zu deiner Tochter, du bist schwanger?
Ja. Es ist fast der Endspurt, sagte die Ärztin heute Morgen.
Und entscheidet deine Tochter schon mit, was und wie du malst?
Oh Gott, ja. Wie viel und wie lange. Und das ist unglaublich. Sie macht so einen Alarm. Also sie ist sehr aktiv. Und sie entscheidet, ja, welche Musik wir gut finden. Also es ist wirklich total verrückt, wann wir eine Pause brauchen, wann ich jetzt Zeit habe, richtig, oder Energie habe, weil sie dann still ist. Das ist nicht oft, aber es passiert. Und dann gibt sie mir diesen Raum. Und dann gibt es halt auch Momente, wo ich dann halt mich hier auf meinen Schaukelstuhl setze und einfach warte, dass sie sich austurnt und ich dann weitermachen kann. Also es ist wirklich so ein Zusammenspiel, was wir hier gerade in diesem Raum haben. Und hätte ich auch nie gewusst und auch nie gedacht, dass das so ist. Ich dachte halt, da ist dann so ein Baby da drin. Und aber dass sie mich da so beeinflusst, also finde ich schon ein starkes Stück. Also sehr bewundernswert. Also ich bewundere sie jetzt schon dafür, dass sie das alles so toll macht.
Wenn unsere HörerInnen ein leichtes Kratzen hören, das ist die Hundedame, ja. Die dich beschützen möchte von mir.
Ja. Also Katastrophe. Der liebste Hund der Welt, ein kleiner Shetland Sheepdog, wird 4 dieses Jahr. Sie ist so ein Kuschelhund, eine kleine Diva schon immer gewesen, aber sie ist, seitdem ich schwanger bin, ein Hütehund. Also so wie der Name auch sagt, ich bin ihr Schaf und sie passt auf mich auf. Ich bin ihre Herde. Ich kann es nicht ändern. Das ist eine Katastrophe. Nicht nur mit uns beiden, also auch mit Handwerkern, mit der Hebamme. Also sie gibt Gas und macht ihrem Beruf alle Ehre.
Nun gut, es ist nur damit, wenn ihr, ihr Lieben, da draußen hört, da raschelt irgendwas im Hintergrund. Es ist, wie heißt sie?
Ellie.
Das ist Ellie. Könntest du dir vorstellen, denn noch mehr in der Modebranche zu machen als Malerin?
Ja, total. Ich liebe ja Mode. Also ich wurde halt von meinen Eltern auch immer gefragt, als ich 8, 10, 11, 12 war. Ich habe mich immer hübsch angezogen und geschminkt, bevor wir raus sind zum Einkaufen. Und da meinten sie halt, ob wir auf eine Modenschau gehen würden oder ob ich irgendwas anderes vorhatte, als mit den Einkaufen zu fahren. Und ich habe das dann natürlich verneint, aber so, ich habe gesagt, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich mich schön mache, also wenn ich mich hübsch fühle und so anziehe, wie es mir geht heute. Und das hat, ja, sie haben sich halt mit dem Gedanken dann angefreundet, dass ich dann nun mal so aussehe, als würde ich jetzt gleich irgendwie eigentlich essen gehen, anstatt irgendwie beim Discounter einzukaufen. So. Und das hat mich nie losgelassen, bis ich dann nach Hamburg kam, ganz viele liebe Menschen kennengelernt habe, auch Richtung Berlin, und dann bei den Fashion Weeks zu Gast war und Front Row saß, und dann war es völlig vorbei mit mir. Also es gibt für mich nichts Schöneres und Größeres, als im Alltag Mode zu leben und zu lieben und auch andere Menschen anzuschauen, wie sie Mode leben. Und das gefällt mir einfach total gut. Und ich würde sehr, sehr gern mich erweitern, weg von der Leinwand Richtung Accessoires, Kleider natürlich, auch Röcke. Und habe da auch so ein paar Designer, die so in meinem Stil so ähnlich Sachen rausbringen. Aber da wäre es natürlich zu Wahnsinn, wenn man dann irgendwann da Designerin mit sein könnte oder mitwirken könnte als Künstlerin. Ja, also es wäre Wahnsinn. So.
Könntest du dir da vorstellen, in ruhigeren Farben und ohne Gold zu malen?
Nee, ich glaube nicht, nein. Nein.
Woher meinst du, kommt diese Vorliebe für diese Farbgewalt, also für diese Farbstärke und auch für die Farbe Gold?
Ich weiß nicht, wie ich dir das am besten erklären kann oder den Zuhörern und Zuhörern, weil Gold ist sehr, sehr warm für mich, also es kleidet. Und ich denke daran immer an Kerzenschein, an Gemütlichkeit, an Wohlsein, an etwas ganz, ganz Schönes, was man mal erlebt hat oder was einem so, ja, ob es nur die Sonne ist, die einen anstrahlt, manchmal mit kälterem Licht, manchmal wärmerem Licht, aber sie ist für mich Gold. Und so bringe ich sozusagen diese Sonne auf die Werke. Und dann ist es halt manchmal richtig sonnig bei mir auf den Werken. So, und dann freue ich mich einfach so wahnsinnig, wenn dann halt diese Blüten oder halt eine Landschaft oder ein Auto oder die Elfi darüber gelegt ist oder vielleicht mein Monogramm. Und das finde ich einfach total bezaubernd. Also es verzaubert mich jedes Mal wieder. Und deswegen könnte ich überhaupt nicht auf diese Farbe verzichten. Also ich finde, die ist ein Riesengeschenk fürs Auge. Und so.
Als wir uns getroffen haben, hatte ich so das Gefühl, du malst dir die Welt irgendwie auch schön, du malst dich glücklich. Macht das Malen dich glücklich? Oder musst du glücklich sein, um zu malen?
Nee, das Malen macht mich glücklich. Also ich kann auch traurig sein oder bewegt oder angestrengt oder gestresst. Und dann, wenn ich ins Atelier gehe und diese weiße oder schwarze oder jute Leinwand vor mir habe, dann passiert was mit mir bestenfalls so. Also nicht immer, aber so, wenn was passiert, starte ich natürlich. Wenn nichts passiert, gehe ich wieder raus. Also ich mache mir da keinen Druck. Und dann bin ich in dem Moment glücklich, wenn ich da ansetze einfach. Ne? Also in dem Moment, wo die Farbe und das Medium Leinwand zusammenkommen. Das ist Glück. Also 1+1=2, Farbe plus Leinwand ist gleich Glück. So, und das ist das Größte für mich einfach und schon immer gewesen. Also es gab nie was, was da in die Richtung angekommen wäre, an dieses Gefühl. So, das ist magisch. So, und dann, wenn ich dann mehrere Stunden dabei bin und wieder Abstand nehme und mich nochmal drehe oder ein anderes Lied mache und einmal tanze vor dem Bild oder mich wegdrehe und dann wieder hindrehe und dann ich so, oh Gott, ist das schön. So, das ist einfach so eine Freude, so eine Lebensfreude, was andere Menschen empfinden, wenn sie Sport machen oder ein Instrument spielen oder ein schönes Buch lesen. Und diese Lebensfreude habe ich halt, wenn ich vor der Leinwand hier in dem Raum stehe.
Was für eine Atmosphäre brauchst du, um zu arbeiten? Du hast gerade eben Musik erwähnt.
Mhm. Musik. Ich brauche Musik. Und ich brauche, ja, dass da nicht so viel drumherum ist, also Menschen. Ich kann nicht gut arbeiten, wenn so viele Menschen zugucken. Ich habe das viele Jahre gemacht, weil ich die Zeit während Busfahrten und Bahnfahrten genutzt habe, um Skizzen zu machen. Und dann ist es einfach so, dass die Menschen ja einfach gerne schauen, wenn etwas ja nicht alltäglich ist. Man schlägt ja alltäglich mal eine Zeitung auf oder man guckt alltäglich aufs Handy, aber dass da jetzt nur jemand sitzt und ein Skizzenbuch voll kritzelt, ist jetzt nicht also gewöhnlich. Und da habe ich eine riesengroße Kopfhörer aufgehabt, damit ich einfach das überspiele, dass ich da so beobachtet werde. Was ich ja verstehen kann, ich würde auch hingucken, wenn jemand anderes da malt, anstatt aufs Handy zu gucken. So, ich gucke auch Leute gerne an, die rausgucken und den Hamburg genießen, ne, die Umgebung. Und so, ich konnte das immer verstehen, das habe ich total unruhig gemacht. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie gucken zu. So, das heißt, wenn ich jetzt hier arbeite, habe ich ja meine Umgebung, meine Farben, meine Leinwände, meine Bücher. Die sind ganz wichtig, dass ich halt zwischendurch Pause machen kann und ja was lesen kann oder mir etwas ansehen kann oder nochmal lesen kann. Also aus Lieblingsbüchern irgendwelche Zitate habe. Ja, und dann bin ich eigentlich schon ganz. Also wenn Ellie dann sich entscheidet, reinzukommen, ohne mich beschützen zu wollen, weil sie einfach nur bei Mama sein will, ist das natürlich auch schön. So, aber es ist ja alles, was ich brauche. Also ich bin da recht anspruchslos. Also Musik, wie gesagt, ist ein großes Thema. Und ich habe weit über 100 Playlisten auf Spotify also angesammelt. Also ich sammle Musik sozusagen. Und dann habe ich da verschiedene Playlisten, die wirklich ganz witzige Namen haben. Aber
zum Beispiel?
Wake Up Alice zum Beispiel. Das findet Nico immer total witzig.
Nico ist dein Mann.
Ja. Das ist so eine Playlist, wo man früher im Club eher auf dem Tisch mal getanzt hat. Aber halt nicht alleine im Atelier. Das ist wirklich so eine Musik, wo du, wow, es war eine gute Nacht, als damals das Lied lief. Und wenn ich jetzt hier so alleine dann vor der Leinwand rumspringe und diese Lieder laufen, dann findet er das total witzig. Und ja, wenn er sich vorstellt, wie ich dann hier drin rumhüpfe, natürlich noch besser. Und dann sagt er wieder, hast du wieder gehört, ja. Ja, und dann gibt's, weiß ich, Classy, jetzt gibt's eine Babygirl-Playlist, wo ich einfach das Gefühl habe, dass sie es mag, jetzt schon zu hören. Dann speichere die dann ab, damit sie, wenn sie dann da ist, ein Zimmer weiter, dass ich ihr die Musik vorspielen kann. Also es ist wirklich, Musik ist ein ganz großes Thema.
Gibt es einen Künstler, eine Künstlerin, die immer wieder vorkommt?
Ja, ganz sicher. Also seitdem ich 12, 13 bin, also Belle and Sebastian, The Strokes, The Hives, also Singer-Songwriter halt vornehmlich, Damien Rice immer wieder, Kings of Convenience, ja, also alles, was so in diese Richtung geht, so ein bisschen klangvoller, mal feist dazwischen. Also es ist was ich auch schon vor 20 Jahren gehört habe. Also ich höre gerne auch neue Musik und da spielen auch immer wieder diese Genres halt rein von den eben genannten Musikern, aber ich berufe mich schon immer wieder auf das, was ich gerne gemacht habe und Soundtracks. So, die ich liebe, die spielen auch immer wieder rein. Also es kann sein, dass in von den 100 Playlisten, dass in 20 immer der gleiche Song drin ist. So, weil ich ihn halt immer mitnehme.
Ja. Die sind aber auch privat. Das heißt, Fans oder Anhänger deiner Kunst können die nicht recherchieren.
Doch, doch. Also ich denke schon. Ich glaube, wenn man das sucht, ich heiße bloß anders. Also da kommt wieder Wake Up Alice. Ich heiße Alice Wunderland in den sozialen Netzwerken und bin dadurch sehr, sehr schwer zu finden, weil es viele davon gibt. Da muss man richtig graben. Ich habe das da nie abgelegt. Einfach aus dem Grund, weil so ein soziales Netzwerk ja auch dazu da ist, damit man nicht sich so voll macht von Menschen, sondern wirklich schaut, wer passt zu einem, so mit wem möchte ich was teilen, so. Und wenn ich jetzt darauf schaue, dass ich 1000 Freunde habe, Freunde in Anführungsstrichen, auf Facebook und die steigen und ich kriege immer mehr Anfragen, dann frage ich mich, warum wollen wir denn jetzt unsere Leidenschaften teilen, warum wollen wir unsere Musik teilen, unsere Bilder teilen und schaue mir die Menschen ganz genau an, ob das überhaupt Sinn macht. Also haben wir da die gleichen Ebenen überhaupt. Natürlich, wenn man jemanden kennenlernt und sagt, oh, bist du auf Facebook, dann bleibt man natürlich auch so eine Form von Kontakt. Aber ich versuche das schon zu vermeiden. Und genauso ist es halt auch mit Spotify dann halt, ne? Also so, ich glaube nicht, dass jemand das so jetzt auf Anhieb findet. Aber manchmal fragen halt ganz, ganz viele beim Malen, so, weil ich immer die neue Musik auch teile, während ich meine Bilder teile auf Instagram. Und dann teile ich auch mal so eine Playlist. Sag ich so, Geschenk an euch hier. Ihr könnt mittanzen oder mitträumen. Und dann teile ich den Link zur Playlist. Genau.
Es ist ein Spiel mit der privaten Seite und der Öffentlichkeit, kann ich mir vorstellen. Du bist natürlich auch eine öffentliche Person ein Stück weit und bist ja auch durchaus in den Hamburger Promi-Szenen unterwegs und gerne gesehen. Insofern kann ich mir vorstellen, ist das manchmal anstrengend, ne?
Ja, man möchte ja auch nicht zu viel erzählen, ne? Also ja. So, ich erzähle, finde ich, schon viel von mir und ich bin sehr, sehr ehrlich und erzähle keinen Käse. So, also ich sage nicht Dinge, weil sie gut klingen. Da würde ich lieber nichts sagen. Ich denke meistens vorher, bevor ich spreche, das ist schon auch sehr wertvoll, sodass es nicht irgendwie blöd rüberkommen kann, wenn man sich dann doch irgendwie mal vertut oder denkt, oh Mist, das hätte ich doch gar nicht erzählen wollen. Und so ist es halt auch in der Öffentlichkeit, dass ich schon sehr bedacht darauf bin, dass die Menschen denken und auch das Gefühl haben, so, die Jule, das macht total Sinn, was sie da sagt und was sie macht, aber die muss jetzt nicht jeden Kaffee mit uns teilen, die muss jetzt nicht alles, also ich muss jetzt auch nicht ihre Schuhgröße wissen. So. Ich finde, das geht dann auch zu weit und ich glaube auch nicht, dass das irgendeinen Menschen interessieren muss. So. Also ich möchte lieber Freude teilen und Inspiration und das läuft in meiner Welt über Emotionen und Gefühle aus dem Schaffensprozess heraus, aber auch Dinge, die mich inspirieren, die ich dann halt mal teile, die mich so umgeben halt. Ne? Wenn ich jetzt an der Ostsee bin oder so, dann teile ich das richtig gern, weil wer liebt nicht das Meer? So. Und wenn das denn die Menschen sehen, dann denke ich, dass sie sich genauso freuen wie ich. So, oh Wasser. So, Und das ist sehr, sehr angenehm, dass man das steuern kann. Das ist richtig toll. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du so ein Hollywood-Star bist und alles von dir abgelichtet wird, wie du deinen Kaffee trinkst und ob du deinen Schuh zugemacht hast. Und ich glaube, das ist ganz furchtbar. Also ich möchte meinen Kaffee alleine trinken.
Du darfst übrigens auch zu deinem Kaffee, der vor dir steht, greifen, wenn du möchtest. Ich habe dich ja dazu verdammt, frontal vor dem Mikrofon zu sitzen und dich möglichst wenig zu bewegen, aber du darfst dazwischen, bevor er kalt wird.
Ja, es ist sehr lecker.
Auch gerne. Einen
am Tag. Gönne ich mir.
Das ist jetzt die Luxusminute. Wir teilen sie mit dir gerade.
Sehr lecker. Es ist auch ein Gedicht.
Du malst auch in Serien. Mhm. Wie kommen diese Themen zu dir?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, wenn du überlegst, was dich auch so klamottentechnisch, da kriegen wir wieder auch eine gute Parallele zur Mode, weil man merkt ja, man kauft plötzlich irgendwie die und die Farbe mehr. Oder vielleicht, ich trage dieses Jahr mehr Blusen als Pullis. Und so ähnlich ist es auch. So dieses reine, pure Interesse an einer Sache, die spornt mich an, permanent an etwas zu arbeiten. So, das heißt, so Thema Blumen. Und dann male ich Blumen so lange, bis dieses Interesse sozusagen abebbt und ein High Five macht mit Thema Elbphilharmonie zum Beispiel. Dann fahre ich zur Elfi, laufe da einmal drumrum oder 3, 4, 5 mal eher. Geh rein, kauf mir Bücher darüber und saug das so in mich auf. Und das ist so ein riesen Wohlgefallen in dem Moment, sich mit einer Sache so beschäftigen zu dürfen. Und dann male ich das in Sälen sozusagen und schaue und beobachte und probiere aus. Und dann kann die Elfi mal mehr Fenster haben, mal weniger Fenster, mal mehr verlaufen sein, mal erkennt man sie quasi gar nicht. Und das mache ich dann so weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann irgendwann kommt dieser Punkt so, Moment, jetzt hast du diese Blume und jetzt hast du die Elfi. Kann man da nicht irgendwie was zusammen draus machen? Und die Logo-Serie, um mit den Tiefen zu arbeiten. Das waren so alles so Dinge, die sich dann so potenzieren und dann plötzlich so ein Werk geben, was es so noch nie gegeben hat. Also ich gehe jetzt nicht raus in die Kunsthalle und denke so, oh ja, das ist aber schön, das mache ich jetzt auch mal. Sondern ich baue mir das ja sukzessive selbst auf, was der Inhalt meiner Werke ist und berufe mich nicht auf, was schon mal da war, sondern was in meiner Welt schon mal da war. So, also ich kann jetzt, heute, mich dafür entscheiden, eine Landschaft zu malen wie vor 15 Jahren. Ich kann mich aber auch dafür entscheiden, zurückzugehen vor 4 Jahren und über einen Rahmen rüber malen. So. Und das ist halt super cool, weil du als Schaffende zurückgreifen kannst auf das, was du selbst geschaffen hast. Das ist wie, als wenn jemand den Gitarrengriff wieder spielt nach 3 Alben. So, und die Leute denken, oh, das kenne ich, diesen Griff habe ich schon mal gehört. Und das ist der gleiche Künstler, der den Griff schon mal so gespielt hat. Und sie haben eine Wiedererkennung, sie haben wieder dieses Bauchkribbeln. So. Und genau das habe ich auch. So. Also ich erkenne mich selbst dann wieder. Ich hoffe, das macht Sinn für die Hörer und Hörerinnen.
Im Grunde ist es dann eine Art Collage.
Ja, genau. Also man legt drüber.
Ja.
Ja. Also der
das, also eine Entwicklung.
Genau, also das Synonym Collage kennen wir ja nur, wenn wir irgendwas zusammenbauen, also schneiden und dann zusammenkleben und dann unter einem bestimmten Thema sozusagen spielen. So ist es quasi nicht, aber man kann sich diese Übereinanderlegung von Themen und Inhalten so vorstellen, ja. Also wenn uns noch ein besseres Synonym anfällt als Collage, wird mir jetzt aber auch nicht. Also es ist wirklich schwierig. Es ist eher so wie so ein Kuchen. Du backst halt erst ja du hast ja erst den Boden und dann legst du ja drüber und dann kommt irgendwann der Guss und so weiter. Und ja, jeder Kuchen wird ja auch anders. So, und ich glaube, so verhält sich das auch mit den Werken. So, ich gucke erst, was ist der Boden? Was machen wir rein? Kommt noch was drauf? Schmeckt es schon so? So, und manchmal, ja, wird's sogar eine Torte mit mehr Stück.
Haben wir hier um mich herum. Ist da ein Beispiel für eine Torte?
Oh, eine Torte. Ja, also hinter dir ist ja ein Werk, da haben wir Gold, obwohl das ja wirklich so für sich steht, was wir vorhin auch besprochen haben. Darauf haben wir die Monogramm-Serie mit dem Häschen, mit dem Hut von Alice Wunderland übrigens wieder. Palim, palim. Das JG für Juliane Golbs und die Krone für meinen verheirateten Namen. Das heißt, auf diesem Monogramm befinden sich alle meine Ichs, um das mal so auf den Punkt zu bringen, und vor allem der Anker, weil ich hier in Hamburg angekommen bin und dachte mir, ich muss irgendwie ganz weit wegziehen, aber Hamburg it is. Auf jeden Fall auf diesem Logo, was ja auch schon viel ist, wahnsinnig viel, es passiert ganz, ganz viel in diesem Monogramm, sind wiederum Blüten, und diese fließen dann auch noch weg. Also wir haben hier wirklich richtig Party auf dem Bild, und du hast vier Dimensionen da drauf. Du hast das Gefühl, dass die Blumen sich ablösen. Also es ist nicht so, dass du auf ein starres Bild schaust, wo einfach nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur, etwas zu betrachten ist, sondern du hast wirklich das Gefühl, es kommt dir gleich, du kannst eine Blüte mit rausnehmen, kannst jetzt gleich eine mit nach Hause nehmen. So. Und genau, deswegen ist das eher so eine Torte.
Und eine große Torte.
Eine große Torte von 1,40 Meter mal 1 Meter, ja.
Sehr schön. Haben wir doch noch eine Torte hier gefunden, auf jeden Fall. Du kommst eigentlich aus Schwerin und bist, glaube ich, mich zu erinnern, über das Studium hier in Hamburg gelandet.
Ja.
Was hat denn dafür gesorgt, dass du hier kleben geblieben bist und hängen geblieben bist? Da kommen wir auf diesen Anker zu sprechen, den du gerade eben anmoderiert hast.
Ja, ist mein Mann. In zwei Worten. So, die Welt ist so groß und so schön. Und ich dachte nie, dass Hamburg, die Stadt, die mir mein Studium geschenkt hat, und so wunderbare Zeiten auch mir mein Lebensmittelpunkt schenkt. So, und der Lebensmittelpunkt ist mit meinem Mann gekommen, weil vorher war der irgendwie verstreut überall, wo es mir gut gefallen hat. Überall habe ich mich ein Stück weit zu Hause gefühlt. Überall, wo meistens ein gutes Museum war, wo man hingehen konnte, habe ich mich wohl gefühlt. Und dann kam er vor 7 Jahren und hat Hamburg zu meiner Heimatstadt gemacht. Und ich habe letztens gerade gerechnet. Also ich wohne jetzt genauso lange hier fast wie in Schwerin. Und das heißt, eigentlich bin ich jetzt Hamburgerin, würde ich so sagen. Mit kleiner Unterbrechung, aber.
Die Dogmatiker unter den Zuhörenden würden sagen, nein, das langt noch nicht, um Hamburgerin zu sein. Ich würde dir das zugestehen.
Oh, das wäre schön. Ich liebe die Stadt. Also es ist ja nicht nur, dass die Stadt mir meinen Mann geschenkt hat, sondern sie schenkt einem ja alle Variationen an Stadtteilen, die man so braucht, um sich zu entwickeln. Und sie schenkt einem ja so viel Frieden überall, so viele Geschichten. So, und das liebe ich an Hamburg. Also egal in welchen Stadtteil ich fahre, es ist Geschichte da. Also ob das mein Friseur an der Schanze ist oder ob das in der Innenstadt ist, wenn ich meinen Mann zur Arbeit fahre und an der Kunsthalle vorbeisause, ob ich in die Hafen City fahre. So, es ist Geschichte. So, und Persönlichkeit. Und diese Stadt hat unendlich viel Persönlichkeit, finde ich. Und das ist sehr, sehr inspirierend. Also, und ich freue mich darüber total. Also wenn ich unterwegs bin in der Stadt, noch so einen Kaffee dazu und dann ich so, oh, ist das schön hier. Also es heißt ja nicht umsonst, die schönste Stadt der Welt.
Du hast in diesem Jahr, oder im letzten Jahr, entschuldige, im letzten Jahr, wir hatten ja schon Jahreswechsel inzwischen, also im letzten Jahr eine Ausstellung gehabt, von der ich behaupte, dass sie dich vielleicht auch ein bisschen glücklich gemacht hat, nämlich in der Barlachhalle K.
Ja, da hatte ich jetzt das zweite Mal sogar schon eine große Ausstellung, und das ist ganz viel Platz für ganz viele Werke. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, nochmal dort im Sommer zu sein. Wenn ich drüber nachdenke, und das tue ich sehr oft, was ich schöner fand, ob im Winter oder im Sommer dort eine Ausstellung zu konzipieren, ist es jeden Tag eine andere Meinung. Also das ist lichtabhängig. Das ist wirklich, weil der Winter einfach ein ganz anderes Licht mitbringt für die Bilder, aber eine ganz andere Atmosphäre in dieser Halle auftaucht. So. Und auch andere Gäste und andere Gemütszustände der Besucher. So. Und da könnte ich mich jetzt überhaupt nicht entscheiden, was ich jetzt schöner fand. So. Aber es war zauberhaft, wieder dort zu sein.
Juliane Golbs, wovon träumst du? Wo möchtest du zum Beispiel mal ausstellen?
Im Museum.
In welchem?
In der Kunsthalle. Oh, es ist, wenn du jede Woche, also als Studentin war ich mindestens einmal die Woche in der Kunsthalle. Also ich weiß, wo welche Bilder hängen. Ich weiß, welche wann verliehen sind. Jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber wenn du in Ausstellungen 7, 8, 9, 10 Mal warst, ob Caspar David Friedrich oder Daniel Richter oder weil du einfach diesen Ort besser kennst als dein Zuhause, so, dann willst du dahin. Also dann ist das für wie Musiker, wenn du auf einem Riesenfestival spielen darfst oder einfach Menschen erreichen kannst, die du so gar nicht erreichen kannst. Also wenn ich nur ein Bild, es ist auch total egal, wie groß das wäre, in dieser Kunsthalle hängen würde. Das wäre, ich würde mich auf den Boden werfen, Arme und Beine nach oben strecken und einfach sagen, oh mein Gott, ich hänge in der Kunsthalle. Es wäre einfach so wie ein Ritterschlag. Also das wäre das Größte für mich. So. Und als Zweites natürlich in Paris, in einem Museum, da gibt es ganz, ganz viele kleine Süße, die gerade viel Moderne ausstellen. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dort zu hängen und dass andere Menschen das sehen können, was ich gesehen habe, als ich halt mehrfach die Woche in irgendwelchen Museen war. So, und es ist ein Riesenwunsch. Und ich bin jetzt 35 Jahre alt. So lebenserwartungstechnisch habe ich noch so 35, 40 Jahre. Ach, das wäre schon. Das wäre, also, ich bräuchte keinen Lottogewinn. Ich bräuchte, also wirklich, du kannst mir alle Handtaschen nehmen, die Treppe hochstehen. Es ist, wenn ich da hängen würde, es wäre vorbei.
Das Bild mit den Handtaschen müssen wir noch kurz erklären. Du hast deine Handtaschen tatsächlich praktisch es ist so eine Form, Treppe, so eine Wendeltreppe, so ein bisschen, also eine geschwungene Treppe, keine echte Wendeltreppe, so eine geschwungene Treppe in den ersten Stock zu deinem Atelier und da stehen die Handtaschen auf den einzelnen Stufen so aufgereiht, ganz praktisch. Dann kannst du wahrscheinlich morgens im Gehen entscheiden, welches Modell es denn heute sein soll und welche Größe heute zu dir passt. Da zeigt sich der pragmatische Typ.
Genau, da kommt er raus. Ja. Habe ich sonst so nicht in mir, aber was das angeht schon, weil dann komme ich ja von ganz oben aus dem Schlafzimmer, habe die Kleidung an, über das Bad, bin fertig und jetzt brauche ich ja nur noch die passende Handtasche für den Tag. Und das ist natürlich totaler Luxus, dass man entscheiden kann, nehme ich eine große, nehme ich eine kleine, ne? Also es ist ein riesen Glück, dass man überhaupt wählen darf. So, und dann freut man sich so seines Lebens und denkt sich so, oh ja, nee, heute die größere. Ich glaube, ich nehme noch einen Regenschirm mit. So. Und nicht noch ein extra Bütel zu einer kleinen, weil der Regenschirm nicht reingepasst hat. So. Und das ist so eine Freude. Und dann landest du ganz unten und denkst, du hast dein Leben im Griff. Du komplett fertig bist und die richtige Tasche hast.
Wenn jetzt noch das Bild in der Kunsthalle hängen
wenn jetzt
noch
die Kunst. Ja, ich lade den Kurator und immer wieder ein zu meinen Ausstellungen und würde ihnen einfach zu gerne meine Sachen zeigen. Sehen Sie mal. Das passt doch wunderbar. Schauen Sie mal in Ihrem modernen Teil. Da würde ich total gut wirken. Und schauen Sie mal, Sie haben hier so viele Professoren von der HFPK hängen. Da habe ich doch auch 7 Jahre studiert. Das wäre doch was. Also, sollte einer zufällig zuhören, hier bin ich.
Wie zäh bist du?
Sehr zäh. Also ich kann follow-upen bis, wie gesagt, bis ich 80 bin. Also ich bin eine treue Seele. Wenn ich einen Wunsch habe, dann denke ich, wenn man nicht dran glaubt, dann kann er auch nicht in Erfüllung gehen. Also ich bleibe so lange dran, bis es klappt.
Würdest du dich im Moment als erfolgreich bezeichnen?
Ja, es sind schon ganz viele Wünsche in Erfüllung gegangen. Ich bin bald Mama. Das ist wow. Ich habe so viele Dinge, wie du auch gesagt hast, machen können, machen dürfen, für mich erschlossen, die ich mir gewünscht habe, ob das nur mit dem Hut ist oder mit diesen Kisten oder mal großformatiger zu arbeiten. Das sind alles riesige Schritte, die ich mir irgendwann mal gewünscht habe, die in Erfüllung gegangen sind. Und das ist wieder 1+1 ist gleich Erfolg. Ne? Wunsch plus Wahrwerdung ist gleich größter Erfolg für mich. Ja. Und ich hatte Mathe immer eine 5. Jetzt fange ich heute an zu rechnen.
Das könnte auch der Beginn von etwas Neuem sein.
Ja. Auch nicht.
Ja. Wir haben immer eine letzte Frage oder ich stelle immer gerne eine letzte Frage. Das ist ein Gedankenspiel, nämlich dass du, ich würde dir zugestehen, dass du deinen Mann mitnehmen darfst, 24 Stunden noch hättest in Hamburg und dann müsstest du diese Stadt für einen längeren Zeitraum verlassen. Was würdest du in diesen letzten 24 Stunden in Hamburg treiben?
Ja, mein Mann natürlich mitnehmen, ne? Der ist ja auch Ur-Hamburger. Da kann ich einfach Koffer packen und fahren. Wir haben mehrere Orte, die für uns zusammen sehr, sehr viel Bedeutung tragen. Mitunter ein Platz nähe dem Cliff unten an der Alster bei der Hundewiese, wo mein Mann mir meinen Antrag, also unseren Heiratsantrag gemacht hat. Ich glaube, wir würden dahin zurückgehen. Einmal zusammen genau da stehen, ein Eis auf der Rücktour zum Auto essen und dann nochmal Landungsbrücken Richtung, ja, Richtung Övegönne, einmal auf den Strand schauen, einen Tanker reinfahren sehen. So, und dann, das sind so die zwei Prioritäten, wo man nochmal winken müsste und ganz tief einatmen müsste. Und natürlich da, wo, ja, wo wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise unser erstes und folglich zweites Date an einem Tag hatten, in Eppendorf, dort an den kleinen Geschäften, und würden auch da nochmal eine Runde gehen, einen Kaffee trinken und dann würden wir Sachen packen. Ja.
Würde die Leinwand mitkommen?
Na klar. Immer. Ja, dafür würden viele andere Sachen draußen bleiben. Also wenn ich meinen Koffer packen würde, und das habe ich ja schon oft gemacht in meinem Leben, ein gutes Buch, ein Skizzenblock, die richtigen Stabilos oder Addings, womit ich auch immer gerade arbeite. Und den Rest kann man überall bekommen. Aber für auf dem Weg brauche ich genau diese Sache. Und damit ich schreiben kann und malen kann. Und ja, das wäre alles, was ich bräuchte.
Die Golbs, das Gold und das Glück. Wenn ihr mehr über Juliane erfahren möchtet, klickt doch in unsere Shownotes. Dort findet ihr die weiterführenden Links zu dieser Folge. Sie ist auch Teil der Hamburger Ausgabe Nummer 58. Auch diese verlinke ich euch in den Shownotes. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei Juliane Golbs fürs Mitmachen, bei Postproducer Stefan Enrichkeit, bei Laura Matamorosch, die das Cover Artwork stilsicher verantwortet, und beim gesamten der Hamburger Team. Und bei euch. Für eure Zeit, fürs Zuhören, für euren Support. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn am besten, damit ihr keine Folge verpasst. Empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es geht, eine positive Bewertung. Das hilft uns sehr. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an redaktion@derhamburger.info. Wir hören uns am 15. April wieder. Dann geht's auf den Kiez zu den vier Uwes und wir sprechen über die Frage, ob eine Freundschaft unter der Diskokugel eigentlich besser hält als andere. Unter anderem. Wird gut, bleibt gesund und ahoi, eure Regine samt Hamburger Crew.